Deine Halla-Enkelin bekommt ein Fohlen von El Urakan, dem großen Orkan? Wiederholte er langsam, um ganz sicher zu gehen. Hans nickte und strahlte wie ein Weihnachtsbaum. Ganz genau. Und eines nicht so fernen Tages werde ich auf seinem Rücken Weltmeister werden. Wieder lächelte er Saul an, der ihn sprachlos anstarrte. Die Summe vor seinem inneren Auge hatte gerade noch ein paar Nullen mehr bekommen. Aber du wolltest gerade gehen, und Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Hans nickte dem Pferdehändler zu und tat wenig überzeugend so, als wolle er auch seines Weges gehen. Doch Sauls Haifisch hatte längst angebissen, und selbst ein arroganter Einfallspinsel wie Hans de Burg konnte das sehen. »Warte«, krächzte Saul heiser. Hans blieb stehen und drehte sich langsam um.
»Ist sie hier? Könnte man sie sich einmal ansehen?«
»Ich dachte schon, du fragst nie.« Großmütig streckte er den Arm aus, um Saul Riviera den Weg zu weisen. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, dass er gerade den Fehler seines Lebens begangen hatte. Keine 2 Minuten später bogen die beiden ungleichen Männer in die breite Mittelgasse der Pferdeboxen. Saul Riviera, klein und drahtig, in abgewetzter Jeans und einem alten Cowboyhut aus Stroh, der so etwas wie sein Markenzeichen war, und Hans de Burg, groß und blond und mit dem Gang eines Thronfolgers auf dem Weg zur Krönung. Links und rechts der Stallgasse lagen gut 20 Boxen, deren Gitterstäbe in einer fortlaufenden, elegant geschwungenen Wellenform angeordnet waren. Und auch die Geräuschkulisse war beeindruckend. Es wieherte und brummte und quietschte. Immer wieder erzitterte die ganze Gitterwelle klirrend, wenn ein Pferd sich umdrehte und dabei gegen die Seitenwand seiner Box stieß. Doch je weiter die beiden Männer kamen, umso deutlicher beschlich Saul das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Die Boxen, die sie passierten, standen alle leer. Was auch nicht weiter verwunderlich war, denn die meisten der Pferde waren ja gerade dabei, irgendwo auf dem großen Gelände begutachtet und höchstbietend verkauft zu werden. Woher also kam der Krach? Suchend blickte Saul sich um. Vielleicht gab es einen Lüftungsschacht, der die Geräusche aus einem benachbarten Stallgebäude hierher übertrug. Doch schon im nächsten Moment wurde ihm klar, dass das Konzert der Verzweiflung, das sie da hörten, nicht von vielen Pferden stammte, sondern von einem einzigen. Es befand sich in der vorletzten Box auf der rechten Seite, und es klang, als kämpfe es um nichts Geringeres als sein Leben.
»Ein bisschen ungezogen ist sie, sagst du?« bemerkte Saul trocken, und Hans' Miene verdüsterte sich.
Er beschleunigte seinen Schritt und eilte auf die beiden Männer zu, die vor der Box standen und sich heftig stritten. »Was ist hier los?« fragte er gebieterisch und wich im nächsten Moment erschrocken zurück, als der kleinere der beiden Männer herumfuhr wie eine Kobra, der man auf den Schwanz getreten war. Dr. Johannes Fink war knallrot im Gesicht.
»Was hier los ist, will er wissen, der aufgeblasene Wichtigtuer! Ich sag dir, was nicht los ist! Deine durchgeknallte Eselin da drin, für die ich ein halbes Vermögen gelatzt habe, die ist leer. Zumindest behauptet der Kurpfuscher das.«
Bei diesem Wort stieß er dem anderen Mann, der im Gegensatz zu Finks Tomatenteint bleich wie ein Leintuch war, einen dicken, goldberingten Wurstfinger in die Brust. Während Hans in Schockstarre gefror, hatte man ihn gerade einen Wichtigtuer genannt, brauchte Saul, der einige Schritte hinter ihm stehen geblieben war, nur wenige Sekunden, um die Situation zu erfassen. Er sah in die Box, in der sie die magere, silbergraue Stute mit 4 Stricken fixiert hatten und gegen die sie sich nun aus Leibeskräften wehrte, sah zu dem Tierarzt, der sich hilflos an ein unförmiges Gerät mit Schwarz-Weiß-Monitor klammerte, das aussah wie ein Computer der Generation Steinzeit. Saul hatte es in seiner Laufbahn unzählige Male gesehen. Ein Ultraschallgerät, mit dem man die Trächtigkeit einer Stute feststellen oder auch, wie in diesem Fall offenbar, ausschließen konnte.
»Was heißt hier Lea?« fragte Hans, der endlich die Sprache wiedergefunden hatte.
Der Tierarzt, froh, einen weniger cholerischen Gesprächspartner gefunden zu haben, räusperte sich zittrig und trat einen Schritt zurück, um nicht mehr in Finks Reichweite zu sein. »Ich konnte leider keinen Fetus in Utero darstellen und also keine bestehende Gravidität diagnostizieren.«
»Quatsch, kein Blechmann!« explodierte Fink in seine Erklärung hinein. »Was der Quacksalber sagen will, ist, das Biest ist nicht schwanger. Da ist kein Fohlen vom spanischen Superhengst im Bauch.«
Der Tierarzt nickte eingeschüchtert und fügte noch hinzu: »Ich muss aber auch sagen, dass sich das Tier der Untersuchung wiederholt und vehement zu entziehen versucht hat.«
»Ach!«
Fink schlug sich mit der flachen Hand so hart auf die Stirn, dass es laut klatschte. Der Tierarzt zuckte zusammen und verstummte.
»Entzogen ist gut! Ich war kurz davor, ihr mit der Schaufel eins überzubraten, so hat die sich aufgeführt. Wollte mich beißen! Ein bissiges Pferd! Hat man sowas schon mal erlebt? Ich nicht! Und mit sowas wie der hochwohlgeborene Herr de Burg den nächsten Weltmeister züchten? Ich hätte es wissen müssen! Ach!«
Wieder klatschte seine dicke Hand auf die mittlerweile rote Stirn. »Ich verstehe nicht«, sagte Hans langsam, und Saul dachte einmal mehr, dass er wohl wirklich nicht sehr schnell im Kopf war. »Ich bin sicher, dass sie schwanger ist. Ich war selbst dabei, als sie und El Urakan sich begegnet sind, und es war ganz harmonisch.«
»Ah, ein Kind der Liebe also, ja?«
Finks Stimme war nun gefährlich ruhig. »Wie romantisch, wie herzerwärmend.« »Ja, absolut«, erwiderte Hans mit fester Stimme. Und dann wandte er sich an den Tierarzt. »Schauen Sie noch mal nach.« Der blasse Mann wurde noch blasser und war jetzt eine gute Schattierung weißer als sein Kittel.
»Ich denke wirklich nicht, dass ich mich irre.«
Er schluckte fahrig, dann straffte er plötzlich die Schultern und sah Fink trotz seines heftig zitternden Kinns fest an. »Und außerdem bin ich auch nicht bereit, mich hier noch weiter beleidigen zu lassen. Ich bin Arzt. Ich habe im Gegensatz zu anderen Anwesenden einen echten Doktortitel, den ich nicht bei einer Briefkastenuniversität in der Karibik gekauft habe. Und wenn ich als Mann der Wissenschaft sage, dass dieses Pferd hier kein Fohlen trägt, dann haben das alle zu akzeptieren.« Und damit klemmte er sich sein Ultraschallgerät unter den Arm und schritt erhobenen Hauptes an Fink und Hans de Burg vorbei. Zumindest so lange, bis er über das Stromkabel stolperte und der Länge nach hinschlug. Saul half ihm auf und sah ihm dann amüsiert nach, als er fluchtartig aus dem Stallgebäude rannte.
»Und nun zu uns«,
unterbrach Finks knurrende Stimme seine Betrachtung, und er wandte sich wieder den beiden Männern zu, die sich nun wie bei einem Duell in der Stallgasse gegenüberstanden.
»Ich habe viel zu lange auf dich gehört, du Windei. Was ich will, sind Erfolge, Siege. Was ich nicht will, sind leere Versprechungen. Such dir einen neuen Goldesel, der deine Hirngespinste finanziert. Wir beide sind fertig.«
»So kannst du nicht mit mir reden.«
Hans' sonst so souveräne Stimme klang ungewohnt hoch.
»Wie du siehst«, gab Fink ungerührt zurück, »kann ich das. Und ich kann noch mehr. Riviera?«
Saul sah überrascht auf.
»Ja?
Wie machst du das eigentlich?«
»Wie meinen Sie, Doktor?«
Fink trat auf Saul zu und grinste plötzlich über sein ganzes krebsrotes Vollmondgesicht. Er legte einen Arm um seine Schulter und schüttelte ihn.
»Schau dir diesen Typen gut an, de Burg. Im Gegensatz zu dir versteht der nämlich was von seinem Geschäft. Der hat einen untrüglichen Riecher.«
»Wofür?« Hans begriff nicht, und Saul, der es tat, schwieg.
»Dafür am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit.«
Fink sah Saul vielsagend an.
»Wieso?«
fragte Hans, der offenbar immer noch nicht verstanden hatte, was hier gleich geschehen würde. Fast tat er Saul ein bisschen leid. Aber nur fast.
»Weil er gleich einen guten Deal machen wird. Einen fast schon unverschämt guten Deal«, sagte Fink, ohne den Blick von Saul abzuwenden.
Der Pferdehändler hob beide Hände in einer bescheidenen »Was soll ich machen?« Geste. Und endlich fiel der Groschen. Hans schnappte erschrocken nach Luft.
»Nein, das kannst du... Das könnt ihr nicht machen! Bitte!«
Hilfesuchend sah er erst zu Fink, dann zu Saul, dann wieder zu Fink.
»Bitte, Johannes! Du kannst sie doch jetzt nicht verkaufen, nur weil du wütend bist! Sie ist immer noch Hallas Enkelin! Ihre Gene sind unbezahlbar!«
In der Box neben ihnen verstummte der verzweifelte Kampf des silbergrauen Pferdes gegen seine Fesseln. Fast so, als verstünde es, dass da draußen gerade sein Schicksal besiegelt wurde.
»Wie viel?« fragte Saul und lächelte so breit, dass die Goldzähne in seinen Mundwinkeln blitzten. Er hatte wieder gute Laune. Er war also doch nicht umsonst gekommen.